Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute zu Gast bei uns ist Eike Festini. Eike ist Mitgründerin und CEO von Lookerbox, ein Startup aus der Schweiz, das sich als Last Mile Digital Forwarder versteht. Im Grunde sucht, findet und koordiniert Lookerbox die passenden Last Mile Carrier aller Art für Einzelhändler und E-Commerce Unternehmen. Und das Ganze läuft über eine digitale Plattform. Das Startup ist mit seinen 15 Mitarbeitern in Winterthur und der Schweiz noch recht klein, zählt aber schon so namhafte Schwergewichte wie IKEA, Decathlon, Migros und Metro zu seinem Kundenkreis. Eike hat große Ambitionen und ich bin mir sicher, dass wir noch einiges von Lookerbox hören werden, denn gerade steht die Expansion nach Deutschland bevor. Aber bevor wir mit der heutigen Folge loslegen, will ich euch gerne eine neue Rubrik hier im BVL Digital Podcast vorstellen. Und zwar präsentieren wir euch in den kommenden Wochen in jeder Folge aktuelle Daten und News entlang der weltweiten Transportwege. Wir nennen diese Rubrik Global Transport Update. Präsentiert wird das Ganze von unserem Partner Project 44, der weltweit führenden Transport Visibility Plattform. Die Kollegen von Project 44 verfügen über Echtzeitdaten, zum Beispiel zu Wartezeiten vor Häfen und ähnliches. Und wir aggregieren nun wichtige aktuelle Kennzahlen und News zu Transportwegen und präsentieren euch diese in einem ganz knackigen kurzen Format. Aktuell ist richtig was los entlang der weltweiten Transportrouten mit teilweise unglaublich langen Wartezeiten. Wir hatten die Suezkanalblockade und gesperrte Häfen in China, Containermangel und fast wöchentlich neue Herausforderungen. All das im Blick zu behalten und rechtzeitig zu reagieren ist gar nicht so einfach. In dieser Woche beispielsweise wird wieder deutlich, dass Schiffsverspätungen weiter steigen und jetzt schon Black Friday und die Weihnachtssaison bedrohen. Im Seeverkehr zwischen China und der EU sind die Verspätungen im Vergleich zum Vorjahr von durchschnittlich 0,51 Tagen im Juli 2020 auf inzwischen 2,18 Tage im Juli 2021 gestiegen. Die Verspätungen im EU-Handel nehmen bereits seit Dezember 2019 zu, als die ersten Auswirkungen von Covid-19 in China spürbar waren. Gingen dann kurzzeitig im Mai 2020 zurück, stiegen seitdem aber wieder an und erreichten im Februar 2021 einen Höhepunkt. Fazit: Die Tatsache, dass sich Schiffe weiterhin verspäten und nun Covid-Varianten in wichtigen chinesischen Produktionszentren wieder auf dem Vormarsch sind, deutet darauf hin, dass es weitreichende Konsequenzen für Black Friday und das Weihnachtsgeschäft geben könnte. Man sieht auch große Unterschiede bei den Verspätungen je nach Jahreszeit und Routen. Zum Beispiel gibt es große Unterschiede zwischen den Häfen an der US-Ostküste und Westküste, was das Management der Lieferketten für die Verlader besonders schwierig macht. So, das war das erste Global Transport Update von Project 44 und jetzt kommt Eike Festini von Lookerbox. Viel Spaß! Hallo Eike, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, schön, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne. Eike, du bist Mitgründerin und CEO von Lookerbox. Sag mal in Kurzform, was macht Lookerbox zum Einstieg?
Lookerbox ist eine cloudbasierte Last-Mile-Forwarding- und Delivery-Management-Lösung für Händler. Mit Lookerbox erhalten Händler über eine einzige Integration Zugang zu über 50 bei uns angeschlossenen Logistikunternehmen und deren Hunderten von Lieferdienstleistungen.
Sehr interessant. Ihr seid basiert in der Schweiz, im pikturesken Winterthur, habe ich mir sagen lassen. Was hat euch dahin verschlagen?
Wir hatten einen Fototermin bei einer Fotografin in Winterthur und als wir bei ihr durch die Tür sind, war sie in einem wunderschönen Loft. Und wir so, boah, Wahnsinn, du lebst hier? Und sie so, ja, wieso gefällt es euch? Ich ziehe aus. Und dann sind wir eingezogen.
Ach Quatsch, das ist die Story von eurer...
Das ist die Story.
Ja, du bist keine ursprüngliche Schweizerin, richtig?
Österreicherin,
ja. Und deine Mitgründerin, Maite, ihr seid ein weibliches Gründungsteam, auch keine Schweizerin.
Landsfrau von dir.
Wahlschweizerin sozusagen.
Ja, beide.
Ja, hervorragend. Ja, wenn du so beschreibst, was ihr macht, dann kann ich mir denken, dass so die letzten 18 Monate, 24 Monate sehr interessant für euch waren im Rahmen der Corona-Krise, Corona-Boom wahrscheinlich auch. Was ist letztes Jahr so bei euch los gewesen? Wie habt ihr so die letzte Zeit wahrgenommen? Was hat es mit eurem Geschäft gemacht?
Also als die Corona-Krise begonnen hat, letzten Februar, letzten März, waren wir ja noch ein Anbieter für On-Demand-Lösungen. Das heißt, wir haben Sofortlieferungen oder in Wunschzeitfenstern angeboten. Wir hatten damals schon ein sehr breites Netz an Carriern angeboten, haben aber ausschließlich diese Services angeboten. Und als Corona unsere Kunden getroffen hat, haben sie gemerkt, sie brauchen mehr flexible Lösungen, sie brauchen breiter aufgestellte Lösungen und haben uns dann gebeten, Zugang auf alle anderen Services unserer Partner zu geben. Das heißt, wir haben damals angefangen, uns zu öffnen für alle möglichen Services auf der letzten Meile. Nicht mehr nur Fahrrad und schnell und genau, sondern jetzt auch mittelständische Expresskurierunternehmen, Paketdienstleister, Stückgut, ja. Stückgut unverpackt. Also wir haben damals wirklich einfach aufgemacht und für uns war das ein sehr starker Schub.
Ja, interessant, dass also die Corona-Krise nicht nur ein Boost war für euer Geschäft, sondern auch so ein Trigger für so ein Pivot, also für tatsächlich euer Geschäftsmodell anzupassen an die Gegebenheiten.
Richtig, ja. Richtig. Ja. Wir haben gemerkt, es macht mehr Sinn, wenn wir uns öffnen, als wenn wir uns da auf eins versteifen, von dem wir gedacht haben, es wird der Knaller.
Und ja, dann lass uns noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Also okay, diesen Pivot habt ihr dann 2019 gemacht, ihr seid aber schon 2017 gegründet. Nimm es mal mit, noch bevor die Zeit von 2017. Was hast du vor Luca Box gemacht? Oder ihr beiden, was habt ihr vorher gemacht?
Also ich war sehr lange in Wien bei bwin im Online-Gaming, Online-Casino-Bereich.
Oh, okay.
Bevor ich in die Schweiz kam. Und Maite hat Logistik studiert. Ist in einer Speditionsfamilie groß geworden.
Ah ja.
Und sie ist die, die den Logistik-Fabel hatte von uns beiden. Mein Hintergrund war Tech und was man durch Tech alles ermöglichen kann.
Ja, bwin, das ist ja auch interessant. Was hast du daraus mitnehmen können? Gibt es noch Sachen, die du da gelernt hast, die man vielleicht... Das ist ein interessanter Talent-Stack, würde ich sagen. Ne? Jemand, der aus der Logistik kommt, zusammen mit jemand, der aus der Online-Gaming-Branche kommt. Die beiden finden sich und starten was Neues. Was hast du aus dieser bwin-Zeit mitgenommen?
Ich spiele gut Poker.
Sehr schön.
Was ich von bwin sicher mitgenommen habe, war die Kultur. Da haben wir sehr, sehr viel zusammengearbeitet, hat sich stark vertraut, konnte aufeinander bauen. Das war etwas, was mich auch so lange dort gehalten hat. Und für mich die Faszination war natürlich das Gaming-Thema, fand ich schon spannend.
Ja, kanntet ihr euch vorher schon? Wart ihr befreundet oder wie seid ihr zusammengekommen?
Nee, wir haben uns kennengelernt bei UPC. Da hatte sie ein Praktikum gemacht, also der Telco-Anbieter. Da hat sie ein Praktikum gemacht und dort haben wir uns kennengelernt. Und sie ist damals von Deutschland in die Schweiz gezogen, hat alles verkauft auf eBay und hat gedacht, sie macht jetzt hier den großen Reibach, bis sie drauf kam, ja, jetzt musste noch Termine vereinbaren, jetzt musste das alles zur Post bringen, sie musste es am Ende auch noch verpacken. Und so ist eigentlich die Ursprungsidee, war deine erste Meile, wir holen ab, wir verpacken, wir verschicken.
Okay, okay.
Das war die erste Idee.
Ja, dann saßt ihr irgendwann zu Hause gemeinsam beim Kaffee oder beim Tee oder beim Bierchen oder wie auch immer und habt euch da Gedanken gemacht, wie ihr, war das der Plan? Wollt ihr euch selbstständig machen mit einem Startup? Das war der Plan?
Also das war eigentlich mein Plan. Ich war bei UPC, ich habe berufsbegleitend einen Executive MBA gemacht an der IMD in Lausanne. Und da gab es einen Leadership Stream, der uns alle in eine künstlich induzierte Midlife Crisis geworfen hat. Und in dieser Midlife Crisis kam bei mir, ich will es jetzt selber wissen.
Aha.
Ich will selber meine eigene Kultur, mein eigenes Team. Ja, also bei mir, der Treiber war von mir und die Logistikidee war dann ihre. Und dann hat sie gesagt, sie macht mit und sowas.
Ja. Ja, dann nehme ich mal mit, wie seid ihr denn losgestartet? Also seid ihr erstmal so Bootstrap mit eigenem Geld das Ganze geworfen oder hat ihr Angel-Investoren oder wie war so die Anfangsfinanzierung? Wie sah das aus bei euch?
Nee, ein ganzes Jahr war gebootstrapped. Also ich habe auch bei UPC eine größere IT-Abteilung geleitet und da haben wir mit den besten Entwicklern, die haben wir uns gekrallt und mit denen haben wir am Abend und am Wochenende an dieser App gebastelt. Also so haben wir angefangen, das war alles selbst bezahlt. Also die ersten Kosten kamen bei uns durch einen Designer für ein Logo. Das war das allererste, aber das war dann schon kurz vor offizieller Gründung. Ja. Also so haben wir losgelegt und dann haben wir mit Kunden gesprochen, also potenziellen Kunden, ja, hättet ihr Interesse? Dann haben wir eine Website aufgeschaltet, das haben wir natürlich auch alles selber gemacht, die habe ich noch selber gemacht sogar. Und so kamen die ersten Leads rein und dann kam dann bald auch der erste Kunde und dann kam relativ schnell der erste Großkunde und dann wussten wir, jetzt wird's ernst. Und jetzt müssen wir, jetzt, also am Anfang war wirklich hier, also am Ohr, der Hörer am Ohr quasi das Interface und das Gehirn war der Algorithmus. Also so haben wir angefangen, um mal zu testen, ob es geht. Und dann wussten wir brauchen Geld.
Ja, was wie ist es euch gelungen, da dieses Vertrauen aufzubauen zu diesem ersten Großkunden? Kannst du nennen, wer war das? Was war das für ein...
Steg ja. Electronics ist ein großer... Technologiehändler hier.
Ja.
eine kleine Version von Mediamarkt Saturn so ungefähr.
Ja, also, ich frage mich, was bewegt solche Unternehmen wirklich so auf so eine Wildcard zu setzen? Auf was ganz, ganz Neues, wo wirklich nur zwei Gründer irgendwie was gebastelt haben. Wie seid ihr an die rangekommen? Kanntet ihr die oder wie seid ihr gerade auf diesen Kunden gestoßen? Das stelle ich mir schwierig vor, jemanden zu finden, der da gewisserweise ein kleines Risiko irgendwo eingehen will, ne?
Ja, also das kam bei uns über eine Empfehlung unseres Bankers. Wir hatten gerade unser Firmenkonto eröffnet. Und dieses Banker-Team, das waren zwei, die waren recht angetan von uns und unserer Lösung und die haben in einem Gespräch bei einem anderen Kunden uns dann platziert. Ja, der hat gemeint, er hatte gerade Probleme auf der letzten Meile und sieht im Moment hier nicht wirklich, sieht sich nicht drüber raus und er würde das daher gerne probieren. Mhm. Das war es eigentlich. Also er war in der Not mit seinem aktuellen Partner und hat uns dadurch dann eine Chance gegeben. Das ist heute noch unser Kunde.
Ja, was waren die größten Pain Points, wenn du es so beschreiben würdest? Was war sein Kopfschmerz dort?
Dieser Partner ging durch einen Merger und sie durften zum Teil, also der damalige Partner durfte für ihn dann nicht mehr tätig sein.
Ah, okay. Aber du meinst diese Problematik auf der letzten Meile, was ihm die größten Kopfschmerzen bereitet, oder was war das genau?
Ja, sein Problem, das immer wieder ein Problem unserer Kunden ist, dass sie mit sehr viel verschiedenen Logistikpartnern zu tun haben. Und Steg ist einer der ersten oder vielleicht sogar der erste, der Expresslösungen, Expresslieferungen innerhalb urbanem Raum angeboten hat, innerhalb von 3 Stunden. Mhm. Und das in jeder Stadt der Schweiz, so ungefähr. Das heißt, er hat über 20 verschiedene Logistiker und muss die managen, ist abgesehen davon, dass er keinen Überblick hat über was in welcher Stadt läuft, weil er hat nicht alle in einem System und er hat nicht einen Überblick über Track and Trace. Ja. Und das konnten wir ihm halt dann bieten.
Ja, beschreib doch mal ein bisschen näher. Wie sah die erste Lösung aus, die ihr diesem Kunden gebaut habt dort?
Also die erste Lösung, angefangen haben wir in Zürich mit Fahrradkurier, Zürich, Bern, Basel, glaube ich, haben wir angefangen. In 3 Städten mit Velokurieren dort vor Ort, also mit Fahrradkurieren für die deutschen Zuhörer. dort haben wir noch, ich glaube, das war noch über E-Mail gesteuert, dass das bei uns in unsere Inbox und dann weitergeleitet wird. Aktuell läuft es natürlich über unser System, aber damals war es wirklich noch E-Mail mit Forwarding Rule. Und dann wurde es direkt zu unseren Partnern und die haben uns dann wieder bestätigt, wurde ausgeliefert etc. Und so konnten wir das dann wieder zurückspielen. Das war, ja, gebastelt.
Ja.
Aber funktioniert.
Er hat funktioniert, ja. War mehr als was er vorher hatte wahrscheinlich oder eleganter oder jedenfalls ist er dabei geblieben. Ja, einfacher. Der Mehrwert war da schon da. Ja. Einfacher, ja. Und wie hat sich die Plattform dann im Laufe der Zeit bis zum Pivot dann weiterentwickelt?
Also was wir gemacht haben, ist, wir haben immer mehr ausgebaut. Das heißt, wir haben dann auch angefangen, kleine Milkruns einzubauen in speziellen Zeitfenstern mit speziellen Services. Das heißt, wir haben Kühlschrankbelieferungen dazugenommen. Für manche Kunden sogar, also für ältere Kunden machen wir sogar auch mal die Dose auf. So. Also wir gingen so ein bisschen in das nischigere, speziellere Segment. Und so haben wir das eigentlich versucht aufzubauen und in der Schweiz auszurollen. Also wir sind heute auch in allen Schweizer Städten über 20.000 operativ aktiv.
Ja, und was kann die Plattform heute? Also du hast vorhin mal gesagt, um 2019 haben wir mal so einen Bruch, also noch ein Pivot, wesentlich mehr dazugenommen, die Funktionalität hat weitaus zugenommen. Beschreib das nochmal genau, diesen Moment, wo ihr gemerkt habt, oh, da muss noch mehr passieren, das ist jetzt wirklich so muss die Plattform aussehen. Und was war das, was ihr dann zusätzlich noch aufgesattelt habt sozusagen?
Also für uns kam wirklich, und es war, ich hatte auch schon vor 2019 Unterhaltungen mit Kunden, die ganz klar geäußert haben, dass sie eine Lösung brauchen für alle ihre Carrier und in der sie einen 360-Grad-Überblick haben, in der sie Labels drucken können, egal welcher Carrier im Hintergrund ist, in der sie die Notifications an ihre Kunden so gestalten können, auch dass da wiederum egal ist, ob die Post, ob sonst oder DHL, DPD dann die Lieferung ausführt. Also sie wollten einfach diese eierlegende Wollmilchsau der letzten Meile, so ungefähr. Und dann dachte ich mir immer, das geht gar nicht, das ist gar nicht machbar. Und es war meine eigene Blockade, die dann eigentlich durch Corona aufgehoben wurde. Und da haben wir dann angefangen, Paketdienstleister auf die Plattform zu nehmen, das heißt wirklich zu integrieren, unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, deren Labels zu drucken, vielleicht sogar noch ihr Label speziell adaptieren zu können. Also so hat es angefangen. Und dann haben wir verschiedene Möglichkeiten aufgeschalten, wie Bestellungen aufgenommen werden können. Das heißt also entweder man lädt eine Liste hoch oder man gibt einzelne Orders ein oder aber man verbindet sich, und das ist natürlich das Eleganteste, via einer REST API. und hat somit Zugriff auf alles, was man braucht. Also heute ist wirklich so, dass man mit einer Integration oder mit einem Anschluss an uns Zugriff kriegt auf diese 50, die wir heute an der Plattform haben. Für die Mehrheit dieser Carrier bieten wir auch ein Carrier Management an. Das heißt, wir gehen zu einem gewissen Teil in die Verpflichtung über die Qualität. Das machen wir natürlich nur bei kleineren bis Mittelständlern. Das kann ich bei einer Schweizer Post nicht mehr sicherstellen, wie die das ausführen. Aber heute können Händler kommen und sagen, ich habe meine eigenen Carrier, bring your own Carrier. Wenn Sie zum Beispiel sehr zufrieden sind mit der Post, können Sie die über uns auch nutzen quasi. Sie sehen dann das Track and Trace neben Ihren anderen Partnern, Carriern. Und bei uns können Sie immer noch sagen, ich brauche in der Region Bern oder in der Region Basel bitte von euch gemanagte Carrier, die für mich Milkruns machen oder die für mich, keine Ahnung, Lieferungen in 2 Stunden machen etc. Da möchte ich aber nichts damit zu tun haben.
Ja, das heißt, wenn ihr habt so ein zweiseitiges Modell, ne? Auf der einen Seite diese Carrier, die eure Kunden sind, und auf der anderen Seite die Händler, die Verbindung zu den Carriern suchen. Und ihr seid genau. Eine Art Plattform in der Mitte. Ich habe schon mal gehört, die Analogie Tinder für Logistik oder Airbnb für Last Mile, so das. Bist du zufrieden mit der Analogie? Ist das in etwa so? Kommt das hin?
Ja, also Airbnb finde ich gut, auch Booking finde ich ganz gut, Booking für Last Mile Deliveries. Also ja, finde ich gut, also gefällt mir sowas, ist echt schön frech.
Ja, schön frech, ja genau. Wurde denn sowas in der Vergangenheit in der Schweiz schon mal probiert? Gab es andere, die sich da schon mal dran versucht haben, sowas zu bauen und daran gescheitert sind? Oder beziehungsweise andere, die es auch schon gebaut haben, parallel zu euch?
Es gab in der Schweiz immer wieder Versuche, sowas aufzubauen. Aber ganz im Startup-Style haben die sich dann in die eine oder in die andere Richtung pivotiert. Also es gab einen, der ist ein Player, den ich auch sehr schätze, Notime. Wirklich für mich die Pioniere in der Schweiz, wenn es um Same-Day und also On-Demand-Lieferungen geht. Notime hat seine eigene Flotte aufgebaut nach dem Uber-Prinzip, sind dementsprechend hier auch viele in die Kritik geraten. Nichtsdestotrotz waren sie die Ersten und fanden, wie ich finde, die coolsten. Die wurden dann von der Post aufgekauft. Ja. Die hatten aber im Hintergrund immer schon den Gedanken, die Software an Kuriere möglicherweise zu verkaufen eines Tages, weil sie haben smartes Routenplanning, sie haben Live-Tracking der Fahrer und Chatmöglichkeit mit den Fahrern, also ganz Uber-like, wirklich cool. Und das wollten sie eigentlich den Kurieren verkaufen, das hat die aber nicht interessiert. Also Kuriere sind ja doch, sagen wir mal, eigene Typen. So, vor allem, wenn es um Fahrradkuriere geht. Das ist ein eigener Schlag Mensch. Also, die lieben die Freiheit auf den Straßen. Und die mögen es auch nicht so, wenn man ihnen irgendwie in die Prozesse redet oder in die IT oder. Also, wir machen es mit denen wirklich so, dass wir die nur anschließen und sagen, ihr bekommt den Auftrag, ihr macht ihn, wie ihr wollt. Hauptsache, er ist wie vereinbart ausgeführt und wir bekommen die Daten zurück. Aber wir mischen uns nicht ein. Und, also das ist eine große Geschichte sicher hier, die wird in der Schweiz auch in Erinnerung bleiben, Notime.
Ja, was glaubst du, war der größte Erfolgsfaktor, dass ihr das in relativ kurzer Zeit aufgebaut habt zu dem, was es heute ist? Also wenn es schon viele Male vielleicht vorher versucht wurde, einige haben sich in andere Richtungen bewegt. Letztlich ist es ja eine Lösung, die nahe liegt, die plausibel klingt und irgendwie schon existieren müsste, oder? So klingt das für mich. Und dann frage ich mich, warum gibt es das noch nicht?
Also es gibt Lösungen wie uns in anderen Märkten. Es gibt einen sehr großen Player, der nennt sich Farai in den USA. Die machen das richtig, richtig gut. Es gibt in Deutschland Metapack. Die machen das auch schon sehr gut. Was die aber alle nicht machen, ist, die gehen nicht ins Carrier Management. Also die sagen, wir digitalisieren eure letzte Meile. Ihr habt eine Software, in der könnt ihr alles, ihr habt hier volle Transparenz über eure letzte Meile. Aber wir mischen uns nicht ein mit den Carriern. Und das ist, wo wir sagen, okay, das ist aber offensichtlich ein sehr großer Pain. Wir gehen sehr, sehr, also so partnerschaftlich wir mit Kunden umgehen, so partnerschaftlich gehen wir mit unseren Carriern um. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist auch etwas, was uns differenziert. Für uns sind das nicht irgendwelche Spediteure, Logistiker, Fahrer, sondern Partner, auf die wir bauen müssen. Dementsprechend gehen wir auch mit ihnen um. Und der Unterschied, den wir halt unseren Kunden bringen, ist, dass wir ihnen wirklich diese Schmerzen abnehmen, neue Carrier zu finden, zu rekrutieren, einzuschulen auf ihre Cases und dann auch wirklich begleiten. Also wir haben ein eigenes Logistics Competence Team bei uns im Team. Die kümmern sich wirklich darum, dass da gibt's wöchentliche Reviews der Performance. Wenn Sie wollen, wir haben auch die Daten der einzelnen Fahrer unserer Carrier und so können wir ihnen da in eine höhere Qualität verhelfen. Und das wird von unseren Kunden auch sehr geschätzt. Und das ist etwas, was uns unterscheidet von diesen, sagen wir jetzt mal, rein digitalen Lösungen, die, die diesen Value-Add nicht bringen, sondern da müssen die Händler einfach immer noch sich mit den Carriern selber auseinandersetzen und die in die Qualität bringen, wenn sie das denn wollen.
Ja, aber die Händler haben anscheinend eine klare Präferenz oder Priorität darauf, dass ihnen das jemand abnimmt, ne? Also, dass jemand dazwischen sitzt, der dieses Ganze sozusagen vom Tisch nimmt. Und da liegt der Mehrwert, den ihr bringt. Und es ist halt nicht nur eine Plattform, wo mit einer API angebunden wird, sondern da ist auch tatsächlich noch Telefon und persönliche Beziehung dabei, bei der Auswahl der Carrier und bei dem Management der Carrier, ja. Habt ihr das von Anfang an schon erkannt oder ist das so eine Sache, die ihr im Laufe der Zeit erst wirklich wahrgenommen habt, dass da vielleicht der Mehrwert liegt?
Also es ist eigentlich eher umgekehrt. Wir kommen aus diesem Carrier Management und wir haben erst jetzt erkannt, dass die Technologie, die wir eigentlich nutzen, um diese Carrier für uns zu managen, das für Händler auch spannend sein könnte. Aha. Und also wir haben jetzt mit Großhändlern hier in der Schweiz jetzt auch dieses Gespräch geführt. Wir gehen jetzt wirklich in diese SaaS-Modell, also Software as a Service. Und die haben uns ganz klar gesagt, eure Technologie ist top, die brauchen wir auf jeden Fall. Das ist für mich die Basis. Aber ich wünsche mir, dass ihr die Carrier trotzdem für mich weiter managt, außer jetzt XY, vielleicht zwei, drei, die sie selber schon, mit denen sie selber schon sehr eng sind und das gut funktioniert. Also für uns war eher der Ruf nach der Software das, was uns überrascht hat, als dass wir die Arbeit leisten, die wir leisten. Weil unser Fehler war nur, dass wir das bisher nicht richtig monetarisiert haben.
Ja, das wäre vielleicht meine nächste Frage gewesen. Wie monetarisiert ihr momentan? Wo kommt euer Umsatz her? Wo kommt das Geld her?
Also bis eben Anfang 2019 oder sage ich auch bis noch recht vor kurzem, haben wir einfach eine Service-Fee quasi auf jede einzelne Transaktion drauf. Und wir hatten irgendwie die Idee, dass diese Service-Fee, die ist sehr klein, die bewegt sich um 10-15%, unseren Aufwand deckt im Hintergrund, diese Carrier zu managen, zu rekrutieren, zu scouten, auszutauschen, wenn sie nicht performen, etc., etc. Und wir sehen jetzt immer klarer, dass das sich überhaupt nicht ausgeht. Dass das aber eben ausgeht, wenn wir sagen, wir verkaufen einen Teil der Software wirklich als Base-Fee, License-Fee und per Managed Carrier quasi, dann noch ein bisschen was dazu. Und dann können wir das auch gut skalieren, weil dann können wir sagen, okay, dann bauen wir ein Team auf. Dann bauen wir hier, dann stecken wir hier wirklich, dann investieren wir in diese Kompetenz bei uns, die wirklich sehr, sehr vielen sehr viel Schmerz abnimmt.
Ja, wie viele Leute seid ihr momentan schon
im Unternehmen? Aktuell sind wir 15.
15, also noch relativ klein. Wie viele davon verteilen sich auf dieses Carrier Management und wie viele verteilen sich davon auf die Entwicklung der Plattform beispielsweise?
Ja, also das ganz einfach erklärt. 6 haben wir in der IT.
Aha.
Ja. Und 2 bis 2,5 haben wir im Competence Management Team.
Ja, wie sehen eure Wachstumsziele aus? Also erstmal Schweiz ist Festzone sozusagen, bevor es dann weitergeht. Regionale Strategie aus.
Also wir sind ganz klar jetzt, für uns ist der nächste Markt Deutschland. Hier haben wir auch schon einigen Pull, also unter anderem haben wir jetzt gerade mit Metro einen Piloten gestartet in Düsseldorf.
Ah ja, sehr gut.
Das ist für uns jetzt der erste Schritt, sind aber ein paar sehr, sehr spannende im Funnel. Also für uns ist der nächste Markt jetzt Deutschland. Die Schweiz wird weiter durchdrungen, da gibt es noch viel zu holen, gibt noch so ein paar, die habe ich auf meiner Wunschliste. Aber in Deutschland, also Deutschland ist für uns sehr, sehr, sehr spannend.
Ja, wenn du mal euer typisches Customer-Profil guckst, wer sind so die typischen Unternehmen, die bei euch Kunden sind?
Also im Sinn von Brands jetzt, IKEA, Mikro, Decathlon.
Wow, okay, schon die ganz Großen. Ja, ich hätte jetzt eher so an kleinere gedacht, aber tatsächlich die richtig großen Heavyweights.
Also es gibt auch ein paar kleine.
Ja, klar, glaube ich gern. Aber das ist ja schon mal eine Aussage. Ich meine, das sind ja so die Größen der Branche. Decathlon und IKEA sind natürlich.
Das sind für uns einfach die Spannenden. Das sind für uns auch, sind also auch Mikro. Das sind für uns einfach die Spannenden.
Ja. Sehr cool.
Die sind die eine sehr komplexe letzte Meile haben, meistens. Die auch, also auch gerade die ich jetzt genannt habe, die sehr modern sein wollen. Das heißt, die sich auch wirklich auf den Kunden fokussieren möchten und dessen Bedürfnisse. Und sie sind groß und breit verteilt.
Mit denen kann man super schön skalieren, auch in andere Länder.
Richtig.
Sehr schön.
Wenn man,
genau. Ja, nicht schlecht. Wahnsinn. Ich habe gesehen, Gastronomie spielt auch eine Rolle oder eher eine untergeordnete?
Gastronomie, marginal. Wirklich stark bei uns E-Grocery.
Ja.
Mhm. Und Quick Grocery im Speziellen.
Wer ist dabei schon so am Start bei uns Ja, es ist so ein Wettrennen zwischen Gorillas und Flink und Getir kommt dazu, rennen gerade alle Türen ein hier. Ist das bei euch ähnlich in der Schweiz?
Also wir haben in der Schweiz einen Player, der dieses 10-Minuten-Game spielt, Stash. Muss ich zugeben, sympathisches Projekt. Wachsen jetzt auch recht schnell. Gorillas, habe ich heute wieder gelesen, hat berechtigt Probleme. Ist das Konzept ganz schwierig, wenn man sozial nachhaltig bleiben möchte, ist dieses Konzept sehr, sehr schwierig mit 10 Minuten. Also was wir versprechen, wir machen das für die, es gibt zwei Großhändler, die das in der Schweiz anbieten, da machen wir für beide die Logistik. Das ist Nicolino mit ihrem Konzept Hey Nicolino und Valora mit ihrem Konzept Avec Now, das ist eine Kioskkette. Da machen das beide wir mit dem Lieferversprechen in unter einer Stunde.
Das ist sozusagen das Gegenstück. Also die Gorillas dieser Welt, die machen alles, sind so komplett vertikal integriert, die machen alles selber, von vorne bis hinten, eigener Lieferdienst, keine Plattform dazwischen, kein gar nichts. Auch ganz bewusst so. Und dann gibt es aber andere, die bewusst irgendwie euch dazwischen schalten.
Genau, die diese Kompetenz nicht aufbauen wollen.
Auch nochmal ganz was Neues, ne? Das ist ja nochmal eine super Spezialkompetenz sozusagen, die ihr mit euren 15 Leuten da auch nochmal oben drauf sattelt. Gar nicht so einfach.
Ja, das ist der große Vorteil. Wir haben ja wirklich starke Partner im Hintergrund, die so gut wie alles können, was man sich vorstellt. Und dann sagt man halt, ja, dann macht ihr halt jetzt das und dann machen sie das.
Ja, wo seid ihr momentan denn nicht tätig? Also wenn ich jetzt mal so schaue bei diesem Quick Commerce zum Beispiel, das ganze Fulfillment mit Fulfillment-Centern und so weiter, das ist gar nicht euer Ding. Also ihr macht es geht nur um die Transportdienstleistung, richtig? Die letzte Mal Transportdienstleistung.
Ganz genau.
Ja. Ist da geplant, noch weiter einzusteigen, noch mal mehr abzugreifen von dieser Kette?
Wir sind nicht fertig, wir sind noch nicht fertig mit dem Denken. Also aktuell, theoretisch, das kommt jetzt darauf an, wie stark die Software ausgebaut wird. Die Software könnte natürlich das Fulfillment im Hintergrund, Warenstand, Warenlager etc. auch alles abfragen und steuern. Aber heute konzentrieren wir uns auf den Transport. Denkbar nach oben, also zurück, die Supply Chain wäre alles.
Ja, aber man muss sich natürlich einfach ein bisschen priorisieren. Man muss schon irgendwelche Fokus setzen, sonst verrennt man sich wahrscheinlich komplett.
Richtig.
Die Wachstumsfelder sind enorm. Man könnte in alle Richtungen gehen und dann nicht irgendwo weiterkommen. Deswegen macht ihr das schon ganz, ganz clever. Lass nochmal zurückgehen zum konkreten Beispiel. Vielleicht kannst du gerne das aussuchen, aber IKEA war zum Beispiel eins. Was macht konkret IKEA? Wenn ich jetzt ein Kunde bin bei IKEA, wie komme ich dann in den Genuss der Last-Mile-Logistik, die durch Lookerbox ermöglicht wird?
Also bei IKEA aktuell live ist das sogenannte Möbeltaxi. Das Möbeltaxi wird hier in zwei Einrichtungshäusern im Raum Zürich angeboten. Das heißt, das Zielgruppe sind Cash-and-Carry-Kunden, die durch die Einrichtungshäuser gehen und entweder Lust haben, mehr einzukaufen, als sie Platz haben im Auto, oder mehr einzukaufen, als sie in den öffentlichen Verkehrsmitteln tragen können. Und IKEA hat in Zusammenarbeit mit uns QR-Codes aufgehängt in ihren Stores, über die man auf die Lookerbox-App kommt und in der man innerhalb von 15 Minuten ein Taxi vor der Tür hat, das einen mit seinem Einkauf nach Hause fährt.
Mega cool. Wie bleibt ihr da dran an diesen innovativen Liefermöglichkeiten? Wie kommt ihr in Kontakt mit diesen Taxiunternehmen? Oder ist es ein Taxiunternehmen in diesem Fall? Oder
das ist
ein
Taxiunternehmen.
Ein Taxiunternehmen. Wie bleibt ihr da auf der Höhe? Wie bleibt ihr da dran? Wie seid ihr? Ich meine, das muss ja eins eurer Kriterien sein, eurer Erfolgsfaktoren, tatsächlich immer am neuesten, an den besten Lösungen für jede jeweilige Situation da zu bleiben. Wie gelingt euch das?
Also bei IKEA jetzt zum Beispiel war IKEAs Idee. Das war gar nicht unsere Idee. Sie sind auf uns zugekommen und sie haben gesagt, das ist die Idee, könnt ihr das?
Ja, haben gesagt, ja, natürlich können wir das, ja.
Und sie sind natürlich, wann braucht ihr es? Aber da haben wir eine spezielle App gebaut, also die wird jetzt auch gerade ausgebaut für weitere Services, das wird dann hoffentlich bald in der Presse auch zu lesen sein. Aber jetzt, das war wirklich tatsächlich IKEAs Idee und mit unseren Partnern, wie vorher schon gesagt, sind wir sehr eng, haben wir regelmäßigen Austausch. Es wird alles besprochen über Picking in Stores, über in Dark Stores oder halt auch in Ghost Kitchen. Also denkbar ist ja alles. Die Frage ist, wie weit machen die Partner mit, beziehungsweise wie offen sind die Partner? Und da haben wir einfach ein wirklich gutes Händchen.
Ja, interessant. Wie geht ihr dabei vor? Also wie bleibt ihr da, ich muss mir mal vorstellen, dieses 15-Mann-Team, das stelle ich mir gerade vor, die irgendwie 1000 Sachen zu tun haben, die Plattform bauen und nebenbei die Carrier managen und dann auch auf dem neuesten Stand bleiben, welche neuen Carrier gut spielen, welche rausfallen, welche nicht so gut sind. Wie kriegt ihr das gestemmt? Was ist das Geheimnis? Was ist das Rezept?
Das ist eine gute Frage. Wir haben ein unglaublich starkes Team. Mhm. Und das ist wahrscheinlich eine bisschen abgelutschte Antwort, aber in unserem Fall stimmt es wirklich. Auch bei uns kann sich wirklich jeder auf den anderen verlassen, wirklich blind. Und wir sind sehr, sehr bunt gemischt. Es mhm. ist sehr, es ist, also heute würde man sagen, very inclusive. Mhm. Es ist alle Altersgruppen, alle Hintergründe und eine sehr offene und tolerante Kultur. Und alle haben Spaß, glaube ich, und das ist etwas, was uns vereint an Neuem und an etwas, das anders ist.
Mhm. Habt ihr viele Leute, die ursprünglich aus der Logistik kommen, die Logistikexpertise schon mitbringen oder wird die da vermittelt bei euch?
Wir, mittlerweile schon. Ein Drittel sicher hat einen Hintergrund in Logistik.
Ja. Ist das hilfreich oder hinderlich?
Absolut hilfreich. Nee, aber wichtig ist diese Mischung. Wichtig ist die Mischung, aber wir brauchen auch Industry Expertise.
Ja. Wenn du mal ein paar Jahre nach vorne blickst, wie groß seid ihr in 2 Jahren? Wenn ihr jetzt 15 Leute seid, wie groß seid ihr in 2 Jahren? Wenn wir in 2 Jahren nochmal widersprechen für die nächste Folge des Podcasts?
Verdoppelt sicher, wenn nicht mehr.
Und dann seid ihr tätig in 2 Ländern oder schon mehr?
Na, dann hoffentlich 3 bis 4.
3 bis 4 Länder. Welche wären dann die nächsten? Österreich? Nochmal zurück in Heimat?
Ja. Österreich haben wir immer gesagt, mach mal beim Vorbeifahren. Aber Österreich fände ich schon spannend. Sicher hier Region Wien. Wir haben eine Analyse gemacht über ganz Europa, wo wirklich Schwachpunkte sind auf der letzten Meile. Also wir haben ganz spezielle Kriterien, wie wir die Märkte aussuchen. Das kann ich jetzt hier nicht erwähnen. Ja. Aber das geht in alle Richtungen. Und wir haben jetzt als nächstes immer wirklich für uns Deutschland auserkoren, wirklich, weil das Potenzial sehr groß ist, weil wir, glaube ich, sehr viel helfen können auch. Und während wir in Deutschland nach vorne gehen, werden wir die nächsten entscheiden.
Ja, also seid ihr jetzt auch wieder aktiv dann auf der Suche nach interessanten Partnern, die interessante Richtig. Innovative Last-Mile-Logistik-Lieferdienste wuppen können.
Richtig,
also die Leute, die zuhören.
Auch. Ja, bitte.
Wer zuhört, soll sich bei Eike melden. Sag ich mal einfach ganz so salopp. Ja, das bewegt mich am meisten aus diesem Gespräch, glaube ich, diese Expertise und diesen Mehrwert, den ihr mitbringt, der darin liegt, dass zu verstehen, welche Partner für welche Situation am besten sind und diese Partner zu managen, die einzubinden, über eine Plattform anzubinden und den Händlern sozusagen so ein seamless Experience sozusagen bieten. Und die müssen sich nicht damit auseinandersetzen, wer jetzt einen Fahrraddienst machen kann, wer mit einem Taxi liefern kann, wer traditionell Paket liefern kann. Ja.
Richtig.
Interessant, faszinierend. Hast du dir, wenn du zurückblickst zu deiner Zeit, bevor du gegründet hast, hast du dir so das Startup-Leben vorgestellt?
Nee.
Hast du dir ganz anders vorgestellt?
Also ich hatte gar nicht wirklich eine Vorstellung. Also was meinem Naturell einfach wirklich, sagen wir mal, zugutekommt oder jetzt passt, ist, dass ich mein eigener Chef bin. Mhm. Also so, ich bin nicht mein Chef, weil natürlich haben wir Investoren und wir haben einen sehr starken Verwaltungsrat. Aber ich kann die Dinge tun und lassen, wann ich sie tun und lassen möchte und wie ich sie tun und lassen möchte. Das bringt aus mir Höchstleistungen hervor. Im Vergleich zu einem Corporate, wo einfach alles ganz starr ist und alles vorgegeben. Und also da kommt meine Kreativität nicht raus.
Ja, wie gelingt dir das, ein bisschen Balance zu finden? Ich kann mir vorstellen, ich spreche mit ganz, ganz vielen Gründern, die auch ein bisschen immer kurz vorm Ausbrennen so vom Gefühl her sind, die irgendwie sich sehr, sehr aufreiben, weil irgendwie so viel irgendwie auch on the line ist dabei und so viel mitschwingt halt auch, ne? Also große Investierungsrunde zum Beispiel, hohe Erwartungen, große Pressemitteilung und die Erwartungen werden immer höher, der Druck wird immer größer und irgendwie, wie gelingt dir das, mit so einer Situation umzugehen?
Also es gibt kaum ein Startup-Kollege oder Startup-Kollegin, die nicht auch ständig kurz vorm Ausbrennen ist, und da zähle ich mich dazu. Ich glaube, ich persönlich kämpfe immer wieder damit. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich immer wieder ein bisschen zurücknehmen kann. Eins meiner größten Schwächen oder die Schwäche ist so das sogenannte Productivity Guilt. Das ist etwas, das ich ganz stark spüre. Also selbst wenn ich mir jetzt wirklich vornehme, ich mache einen Sonntag lang nichts, habe ich ständig, ja, aber dieses und jenes und das muss ich noch und da müsste ich ja eigentlich noch. Und also das ist ist sehr, sehr schwer. Auch wenn ich in Urlaub gehe, ich brauche 10 Tage, bis ich einen Tag habe, an dem ich sage, jetzt bin ich entspannt.
Ja, Gönnst du dir in diesem Jahr dann wenigstens Urlaub?
Ja, ein bisschen, hoffentlich. Es kommt jetzt, wir sind mitten in einer Finanzierungsrunde. Die muss, wenn ich die jetzt zeitig abschließe, dann kann ich verdient den Urlaub.
Ja, wann ist die große Bekanntgabe? Es wird so eine große Headline, wenn wir dich dann überall in allen möglichen Medien sehen. Ist es so eine große Runde, so spektakulär? Ich will jetzt nicht darauf rumreiten, dass diese Finanzierungsrunden irgendwie einen überaus großen Stellenwert irgendwie auch einnehmen. Und das ist vielleicht nicht gerechtfertigt, aber kann man davon ausgehen, dass das so eine große Nummer ist, dass wir davon in der Businesspresse im Handelsblatt lesen? Oder
also
im Schweizer
Handelsblatt? Es ist keine Größe im Sinn von Gorillas-Runden. Nee. Ich bin nicht so ein Fan von so großen Runden. Wir nehmen so viel auf, wie wir brauchen, um diese Meilensteine zu erreichen, die wir erreichen möchten. Also das klingt jetzt nicht bescheiden, das ist auch recht bescheiden. Schlagzeilen wird es hoffentlich dennoch machen, weil jede Finanzierungsrunde hat eigentlich Schlagzeilen verdient, denke ich. Nichtsdestotrotz, als Startup, diese Finanzierungsrunden, das ist insofern anstrengend, weil man eigentlich seine eigene Existenz rechtfertigen muss. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, aber ja, gehört dazu, ist definitiv meine Aufgabe Nummer eins und ist ein Fulltime-Job.
Ja, und wenn du ans Teamwachstum denkst, wir haben sicherlich auch einige interessante Zuhörer, die vielleicht interessante Arbeitskräfte für euch wären. Wen sucht ihr momentan so? Wer Lust hat, in Winterthur anzuheuern oder seid ihr auch offen für Remote?
Wir sind sehr remote. Also super, ist sehr gute Frage, wenn ich anfangen darf. Also ja. CTO, wirklich Chief Technology Officer, das ist für uns eine sehr, sehr wichtige Rolle. Die wird jetzt in nächster Zeit, also die werden wir jetzt auch ganz aktiv suchen und auch gerne in Deutschland. Dann wir suchen einen Product Owner, wir suchen einen Lead Operations.
Sehr wichtige Position, ja.
Ja, und weitere Customer Success Manager. Auch gerne, alle diese Rollen gerne in Deutschland.
Ja, wir lassen gerne nochmal einen Link dazu in den Shownotes. Ich will, dass ihr erfolgreich seid und da ein tolles Team aufbaut. Das klingt hervorragend. Coole Dynamik, irgendwie coole Vibes, die darüber kommen. Wir haben jetzt ja schon zweimal gesprochen, kürzlich da beim Startup Festival von BVL Digital, wo wir schon mal gemeinsam im Panel saßen und da habe ich gesagt, Mensch, wir müssen unbedingt nochmal Eike nochmal in den Podcast holen und hier bist du schon dabei. Sehr schön. Super. Ja, wir werden auf jeden Fall ein Auge auf euch behalten. Ich finde es super interessant. Gerade dann, wenn ihr auch hier nach Deutschland rüberkommt, dann müssen wir definitiv nochmal sprechen, wie ihr da vorangekommen seid, über die Grenzen der Schweiz hinaus. Eike, ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Unternehmen und erstmal viel Spaß und Erholung im Urlaub, wenn der dann kommt. Und vielleicht sprechen wir uns in der Zukunft nochmal wieder.
Ja, danke, Boris. Hat mich gefreut.
Danke dir. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao. Ciao. So, das war der BVL Digital Podcast mit Eike Festini von Lookerbox. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid in der kommenden Woche wieder dabei. Denkt dran, den BVL Digital Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.